Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem Terrorangriff auf eine Konzerthalle bei Moskau haben russische Ermittler 11 Verdächtige festgenommen. 4 sollen laut Inlandsgeheimdienst direkt beteiligt gewesen sein und aus dem Ausland kommen. Die Terrormiliz Islamischer Staat reklamierte die Tat für sich. Der Kreml behauptet hingegen, es gebe eine Spur in die Ukraine. Die Zahl der Toten soll auf mehr als 130 gestiegen sein. Der Anschlag ereignete sich in einem Vorort von Moskau in Krasnogorsk. Dort liegt das Veranstaltungszentrum Crocus City Hall mit dem Konzertsaal. Er war gestern Abend von den Angreifern gestürmt worden, die das Feuer auf Besucher und Mitarbeiter eröffneten.
Am Tag nach dem Anschlag am Rande von Moskau ist die Anteilnahme bei den Menschen groß. Um ihre Trauer zu zeigen, legen sie Blumen und Kuscheltiere nieder. Bei der Blutspende stehen viele Moskauer heute Schlange, um den Opfern zu helfen. Es ist wirklich ein Schock. Schock, Angst, Entsetzen. Ich war letztes Jahr selbst auf einem Konzert im Krokus. Ich habe diese schrecklichen Bilder gesehen. Mir kommen die Tränen. Mir macht es sehr viel Angst, das alles zu sehen. Bilder aus der Veranstaltungshalle, die nur noch eine Ruine ist. Sie machen das Ausmaß der Zerstörung deutlich. Und die Zahl der Todesopfer steigt noch immer. Mit diesem Auto sollen die mutmaßlichen Attentäter geflohen sein. Die Verfolgung endete im Gebiet Bryansk, etwa 400 Kilometer von Moskau entfernt. Alle 4 Täter des Terroranschlags, die Menschen erschossen und getötet haben, wurden gefunden und festgenommen. Sie haben versucht, sich zu verstecken und sich in Richtung Ukraine bewegt. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde dort für sie von der ukrainischen Seite ein Korridor zum Überqueren der Staatsgrenze vorbereitet. Beweise für diese Aussage hat Putin nicht. Diese Waffen waren nach dem Angriff sichergestellt worden. Laut russischem Inlandsgeheimdienst FSB hatten 4 der mutmaßlichen Täter Kontakte in die Ukraine. Kiew weist die Anschuldigungen aus Russland als absurd zurück. Die Ukraine ist sicher nicht an diesem Terroranschlag beteiligt. Unser Land verteidigt seine Souveränität vor den russischen Invasoren. Wir befreien unsere eigenen Gebiete und kämpfen gegen die Armee der Besatzer, nicht gegen Zivilisten und friedliche Bewohner. Mehrere Männer waren gestern Abend gegen 20.30 Uhr Ortszeit in Tarnkleidung in die Halle gestürmt, in der kurze Zeit später ein Rockkonzert beginnen sollte. Der IS reklamierte den Anschlag in einem Social-Media-Post für sich. Die Terrorgruppe soll in Zentralasien aktiv sein und in den ehemaligen sowjetischen Republiken Kämpfer rekrutieren. Heute veröffentlichte der IS dieses Foto, das die 4 Attentäter zeigen soll. Nach dem verheerenden Anschlag sagte Moskaus Bürgermeister alle öffentlichen Veranstaltungen für das Wochenende ab. Für morgen hat der Kreml einen Tag der Trauer ausgerufen.
Inaruk, Sie befinden sich vor der zerstörten Konzerthalle in Krasnogorsk bei Moskau. Wie nehmen Sie die Stimmung dort wahr?
Ja, hier herrscht Entsetzen immer noch und es gibt viel Anteilnahme. Der Strom der Leute, die hier Blumen bringen zu so einem schnell hergerichteten Mahnmal, reißt nicht ab. Es kommen immer noch viele Leute, obwohl es hier längst nach 22 Uhr Ortszeit ist. Halb Moskau kennt ja diese Konzerthalle. Viele waren schon dort, haben wir eben im Beitrag auch gehört. Und viele fragen sich jetzt, wie es sein kann, dass bewaffnete Männer da einfach so reinlaufen können.
Die Tat soll monatelang vorbereitet worden sein. Es gab Warnungen von US-Geheimdiensten. Haben die russischen Behörden diese nicht ernst genommen?
Ob sie die nicht ernst genommen haben, weiß ich nicht. Aber zumindest haben sie nach außen so getan, haben sie runtergespielt als Provokation, als Versuch der Destabilisierung. Und sie haben diese Warnungen auch nicht an die eigene Bevölkerung weitergegeben. Die Leute hier waren völlig unvorbereitet auf die Möglichkeit eines drohenden islamistischen Anschlags. Und das, obwohl Russland ja eine Geschichte hat mit islamistischen Anschlägen. Es gab große Terroranschläge gegen einen Flughafen, in Metrostationen, auch schon gegen Konzerte. Markthallen. Und gleichzeitig weiß man auch, dass die islamistischen Bewegungen großen Einfluss ausüben im Moment auf viele zentralasiatische Staaten, gerade die ärmeren, gerade Staaten wie Tadschikistan, aus denen viele Gastarbeiter nach Russland kommen. All das war eigentlich bekannt. Man gewinnt den Eindruck, dass Russland möglicherweise über den Krieg, den es gegen die Ukraine führt, die islamistische Gefahr nicht mehr so im Auge hat und vielleicht sogar unterschätzt hat.
Vielen Dank, Ina Ruck. Mehr zum Terroranschlag bei Moskau gibt es in einem ARD-Brennpunkt direkt im Anschluss an diese Tagesschau. Russland hat die Ukraine vergangene Nacht erneut aus der Luft angegriffen. Die Luftwaffe konnte nach eigenen Angaben 31 von 34 Drohnen abwehren. Besonders heftig getroffen wurde die Energieinfrastruktur in der Stadt Kharkiv. Bereits in der Nacht zu Freitag fiel der Strom dort nach schweren Bombardements komplett aus. Auch heute war die Stromversorgung laut örtlichem Gouverneur noch nicht vollständig wiederhergestellt.
Olena braucht zu Hause eine Taschenlampe. Ihr Kühlschrank wird nicht kalt und ihre Wohnung nicht warm. Die massiven Angriffe Russlands auf die Energieinfrastruktur in Kharkiv machen ihr das Leben schwerer, aber sie bleibt. Das Licht hat angefangen zu flackern und ich habe verstanden, dass die Spannung abfällt. Also haben sie die Infrastruktur beschädigt. Ich habe hier dann schnell alle Sicherungen rausgenommen, damit nichts passiert. Dann saß ich im Flur und habe einfach die Explosionen gezählt. Wieder ertönt der Luftalarm. Weil sie sich hier sicherer fühlt, schläft Olena im Flur. Von ihrem Haus bis zur russischen Grenze sind es nur 30 Kilometer. Oder 40 Sekunden bis zu einem möglichen Raketeneinschlag. Das Leben in Kharkiv ist gefährlich. Und doch geht es weiter. Der Verkehr fließt, obwohl auch für die Ampeln der Strom fehlt. Was sie sich hier alle wünschen, ist mehr Sicherheit. Aufgabe Nummer eins ist es, den Himmel über der Stadt Kharkiv zu schließen. Einschläge durch S-300-Raketen, Iskander-Raketen oder Shahed-Drohnen zu verhindern, mit denen die Stadt Kharkiv leider beschossen wird. In diesem Pflegeheim leiden sie besonders unter den Folgen der Angriffe. Weil der Treibstoff für den Generator direkt nach dem Blackout fehlte, haben sie über dem offenen Feuer gekocht. Pflegekräfte müssen die Kleidung per Hand waschen, weil die Waschmaschinen zu viel Strom ziehen. Die Senioren fürchten sich vor den Explosionen. Gott bewahre, dass ihr so etwas nicht durchleben müsst, dass bei euch solche Explosionen und Kämpfe sind wie bei uns. Dass Russland einen Krieg gegen ihren Alltag führt, sagen sie uns hier, sei unmenschlich. Vor 2 Jahren ist Russland mit dem Versuch gescheitert, Kharkiv einzunehmen. Die Millionenstadt steht fast ständig unter Beschuss. Um sich besser gegen russische Raketen und Drohnen zu schützen, hoffen die Menschen auf mehr schnelle und rechtzeitige Unterstützung. Ankündigungen allein helfen nicht.
In der Slowakei wird heute ein neuer Präsident gewählt. Aussichtsreichste Kandidaten sind der zur Regierungskoalition gehörende Pellegrini sowie der liberale Korčok. Er gilt als Unterstützer des Nachbarlandes Ukraine und stellt sich damit gegen die Politik von Premierminister Fico. Seit Wochen gibt es in dem Land Proteste gegen die linkspopulistische Regierung. Vor allem wegen der umstrittenen Justizreform, mit der unter anderem Strafen für Korruption herabgesetzt werden sollen. Fico will außerdem den Kurs gegenüber der Ukraine ändern und keine Waffen mehr aus Armeebeständen liefern.
Es sei mehr als nur eine Präsidentenwahl, sagen viele hier im liberalen Bratislava, der Hauptstadt der Slowakei. Zwar hat der Präsident vor allem repräsentative Aufgaben, doch die Wahlen sind für viele auch eine Abrechnung mit der amtierenden Regierung und ihrem Kurs in der EU und bei der Russlandpolitik. Diese Präsidentenwahlen werden darüber entscheiden, ob wir uns dem Westen zuwenden, pro-westlich bleiben oder uns in Richtung Osten orientieren. Wir müssen uns klar gegen Korruption aussprechen, denn es gibt hier viel Schlimmes und eine starke Polarisierung. Seit Wochen demonstrieren immer wieder Zehntausende gegen die amtierende Regierung, gegen eine Justizreform, mit der Premier Fico seine korrupten Freunde vor juristischer Verfolgung schützen wolle, so die Protestierenden. Fico unterstützt in diesen Wahlen Peter Pellegrini. Den Vorwurf der Demonstranten, er wolle einen Kurs gegen die EU führen, bestreitet dieser. Die Slowakei sei klar verankert. Nur weil von einer souveränen Stimme für die Slowakei die Rede ist oder davon, dass die Slowakei ihre nationalstaatlichen Interessen verteidigen wird, heißt das nicht, dass sie den grundlegenden Kurs ihrer Außenpolitik ändert. Viele Demonstranten in Bratislava wählen Ivan Korčok. Der liberale Ex-Außenminister hat sich für einen klar proeuropäischen Kurs der Slowakei ausgesprochen und für eine militärische Unterstützung der Ukraine. Die zentralen Themen sind Rechtsstaatlichkeit, die demokratischen Prinzipien, dass wir eine gemeinsame Verantwortung in Europa, in der Europäischen Union haben. Da höchstwahrscheinlich keiner in der ersten Runde die absolute Mehrheit erreicht, wird es in zwei Wochen eine Stichwahl zwischen den zwei bestplatzierten Kandidaten geben.
Die Angst vieler Menschen hier, sollte Fizos-Mann Peter Pellegrini die Wahlen gewinnen, hätte es viel zu einfach, die Slowakei in ein zweites Ungarn, in ein Land mit eingeschränkter Presse- und Justizfreiheit zu verwandeln. Fico-Wähler könnten gut damit leben, Hauptsache unser Land wird nicht fremdbestimmt. Es ist eine Richtungswahl, die zeigt, wie gespalten die Slowakei ist.
Nach monatelangem Streit hat der US-Kongress im letzten Moment eine drohende Haushaltssperre abgewendet. Eine parteiübergreifende Mehrheit der Senatoren stimmte für den Etat in Billionenhöhe, nachdem das Paket zuvor bereits das Repräsentantenhaus passiert hatte. Die jetzt genehmigten Mittel decken den Zeitraum bis Ende September ab. Ein Großteil davon ist für die Verteidigung gedacht. Neue Finanzhilfen für die Ukraine sind nicht darin enthalten. UN-Generalsekretär Guterres hat den ägyptischen Kontrollpunkt Rafah an der Grenze zu Gaza besucht. Er rief Israel und die radikal-islamische Hamas erneut zu einer sofortigen Waffenruhe auf. Die Palästinenser litten unter einer Hungersnot, so Guterres. Israel müsse die dringend benötigten Hilfsgüter in den Gazastreifen lassen. Von der Hamas forderte er die Freilassung der israelischen Geiseln. 60 Minuten Licht aus für den Klimaschutz. Zum 18. Mal wird heute weltweit die Earth Hour begangen. Wie hier in Neu-Delhi wird in zahlreichen Ländern jeweils um 20.30 Uhr Ortszeit die Beleuchtung an Gebäuden und Sehenswürdigkeiten für eine Stunde ausgeschaltet. Die Aktion soll ein Zeichen für den Umweltschutz setzen und war vom World Wildlife Fund ins Leben gerufen worden. Im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga der Frauen hat Bayern München beste Chancen auf eine Titelverteidigung. Das Team gewann beim VfL Wolfsburg klar mit 4:0.
Riesenfreude bei den Münchnerinnen nach diesem großen Schritt in Richtung Meisterschaft. Mehr als 20.000 Fans in der Arena in Wolfsburg sehen die erste Chance des Titelverteidigers aus München. Vierte Minute, Gwyn trifft nur die Latte, halb Flanke, halb Torschuss. Glück auf jeden Fall für Frohms im VfL-Tor. Die Wölfinnen brauchen ein bisschen, um sich in diesem Topspiel zu akklimatisieren. Dann aber Jonsdottir, Riesenchance für den VfL. Keine Tore zur Pause, vor den Augen von Bundestrainer Horst Rubesch. Kurz nach Wiederanpfiff Bayern mit einem Blitzstart. Pernille Harder, die Ex-Wolfsburgerin, technisch stark und eiskalt im Abschluss. Die Spitzenreiter gehen in Führung. Keine 10 Minuten später. Ecke für die Gastgeberinnen, an Freund und Feind vorbei. Das 2:0 für Bayern. Clara Bühl trifft direkt mit ihrem Eckstoß. Eine Viertelstunde vor Schluss. Harder mit einem klasse Pass auf Schüller und die verlädt Merle Frohms. Das 3:0 für die Titelverteidigerinnen. Aber einen haben sie noch, das 4:0 durch Stanway abgefälscht von Hendrich. Die Vorentscheidung im Titelkampf bei noch 5 Spielen und nun 7 Punkten Vorsprung für Bayern.
Es folgen die Lottozahlen. 1, 4, 21, 32, 38, 40, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 24. März.
Ein Tiefdrucksystem bestimmt zusammen mit kalter und schaueranfälliger Luft unser Wetter. Heute Nacht kommt es vor allem im Süden, später auch im Westen und Nordwesten zu Regen, Schnee und Graupelschauern. Die Schneefallgrenze sinkt auf 500 bis 300 Meter. Morgen gibt es viele Wolken und verbreitet Schauer, teils als Regen, teils als Schnee oder Graupel, örtlich auch Gewitter. Heute Nacht in Ostfriesland noch 5, im Bergland bis zu minus 2 Grad. Morgen Höchstwerte von 3 Grad im Erzgebirge bis 11 Grad am Oberrhein. Am Montag nach Nordosten hin noch ein paar Schauer, im Süden und Südwesten ist es zum Teil länger sonnig. Am Dienstag wieder milder, in der Osthälfte am freundlichsten. Mittwoch mal Sonne, mal Wolken und gebietsweise Regen.
Die Tagesthemen um 23.30 Uhr mit Jesse Wellmer blicken auch auf die Situation nach dem Terroranschlag in Russland und fragen, wer hinter dem Angriff steckt. Und es geht um den Performance-Künstler Mike Kelly, dessen Werke in Düsseldorf zu sehen sind.